geht jetzt weiter mit dem Vortrag von Astro, Thema Hausvernetzung. Er hat hier im Gebäude die einzelnen Netze geplant und installiert. Und wenn man sowas machen will, dann stellen sich einige Fragen. Wie baue ich das Netz auf? Welche Router verwende ich? Warum ist die Fritzbox nicht unbedingt für alles die erste Wahl? Und so weiter und so fort. Kurz und gut, es gibt viel zu erzählen. Viel Spaß mit Astro.
Hallo. Um meine Motivation zu verstehen, ich warne ja gerne in Vorträgen davor, dass das Internet mal zum Fernsehen 2.0 wird. Bei der Infrastruktur ist es leider schon längst Realität. Im Großen und Ganzen haben wir wenige große Betreiber. Gerade beim Handynetz sind es irgendwie nur noch 3, die übrig geblieben sind in Deutschland. Und vor allem haben wir eine Knappheit der IPv4-Adressen, weswegen wir alle ganz schlecht erreichbar sind. Und da können wir am Großen und Ganzen wenig ändern. Also ich will hier nicht auf die Politik eingehen, sondern wir beschäftigen uns mit dem Kleinen, mit einer konkreten Installation, was man da machen kann. Denn Internet kann viel mehr. Internet ermöglicht gleichrangige Ende-zu-Ende-Kommunikation, zumindest in Theorie. Und die Dezentralität ist auch, was mir im CCC so wichtig ist. Mir machen Netze sehr viel Spaß, denn Netze verbinden. Und ich sage, ein Computer mit Netz ist besser als ein Computer ohne Netz, wobei ein Computer mit nur einem Netz schon ganz schön, ein Netz mit nur einem Computer schon ganz schön sinnlos ist. Ich muss dazu sagen, ich mache schon immer gern Netzwerke, habe aber keine formelle Ausbildung. Ich saß nie in einem Cisco-Seminar, ich habe mich nicht bei Freifunk oder irgendwelchen Kongress Network Operation Centers habe ich nicht zu beigetragen, da meine Prioritäten einfach ganz anders sind und das werde ich euch hier erzählen. Ja, auf den Datenspuren haben wir eigentlich kein Eventnetz, sondern das ist einfach der Abfall aus der Infrastruktur, die wir da drüben aufgebaut haben im Haus. Ja, und da das eine Hausvernetzung ist und keine Eventvernetzung, ist es eben nichts Professionelles. Also wir bekommen manchmal Anfragen, ob wir irgendeine Veranstaltung vernetzen wollen. Dafür ist es nicht unbedingt perfekt geeignet. Hier geht es um die wortwörtliche Hausvernetzung. Wir sind hier ins Zentralwerk gezogen vor 2 Jahren und haben festgestellt, cool, endlich können wir hier richtige Vernetzung machen und damit meine ich nicht mit Menschen vernetzen, sondern tatsächlich die technische Vernetzung. Und wir haben da gewisse Ideale. Unsere Nachbarn, als wir die kennengelernt haben, haben gesagt, ach ihr als CCC, ihr baut uns doch bestimmt was total Sicheres hin. Und da haben wir die Augenbrauen hochgehoben und gesagt, nö, eher was total Offenes. Hier im Haus, das ist, also das Haus da drüben, das ist frisch saniert und da haben wir das Glück, überall wurden Netzwerkkabel hinverlegt. Ich könnte euch jetzt einen komplexen Netzwerkplan zeigen, aber es ist eigentlich alles so eine Sternstruktur. Man hat Knotenpunkte unten im Keller, da haben wir Serverschränke, da stehen die Verteiler drin und dann gehen die Kabel in die Räume. Und das ist ziemlich bequem. Genau. So, unser Hauptziel ist offenes WLAN, denn wir als Hacker sagen, Internet ist genauso wichtig von der Grundversorgung wie Strom und Wasser. Das ist ja in Deutschland auch schlecht. Also ich kenne hier in Dresden eigentlich nur einen öffentlichen Wasserspender, den im Alaunpark, und den kenne ich nur im kaputten Zustand. Aber Internet müsste eigentlich genauso zur Grundversorgung gehören. Deswegen habe ich auch zu Hause schon lange meinen Router ans Fenster gestellt. Schließlich haben wir hier, zumindest hier in den Metropolen, mittlerweile Bandbreite satt, also Internetanschlüsse mit 100 Megabit, 200 Megabit, wir haben sogar jetzt hier 500 Megabit, das sind keine Seltenheit mehr und da werden einfach die Bits nicht alle, auch wenn man noch ein paar Leute mitsurfen lässt und die sogar einen Stream gucken. Sogar in Bayern schafft man es 2017 schon 20 Busse zu verbinden, allerdings sitzt da keiner mit Laptop, sondern alle mit Smartphones und seit wir die Smartphones haben, ist auch der Druck weg, überall WLAN auszurollen, denn es hat ja jeder einen Datentarif dazu. Und die Störerhaftung, die eben die offenen WLANs in Deutschland bedroht hat, die hat über diesen Einführungszeitraum der Smartphones hinausgehalten. Was bedeutet, jetzt gibt es einfach keine Bedarfsphase mehr. Das wurde halt in Deutschland verpasst. Das ist sehr traurig. Wir wollen das aber trotzdem hier machen. Wir stellen überall WLAN-Router hin. Als Motivation für die Nachbarn, dass sie so ein Gerät aufstellen. richten wir ihnen ein verschlüsseltes privates Netz ein und haben aber auf jedem Router noch das öffentliche Gästenetz ZW Public, was ihr ja auch nutzt. Womit machen wir das? Das machen wir mit WLAN-Router. Die seht ihr ganz oben. So sehen diese Geräte aus. Sie haben hier irgendwie Antennen dran für das WLAN und dann haben sie noch Anschlüsse für Netzwerkkabel. Also ein Verteiler ist auch integriert. Dann haben wir Verteiler, sogenannte Switches mit vielen Anschlüssen. Und es gibt noch ganz besonders die Manageable Switches. Da kann man nach Einstellungen vornehmen. Das macht man hier über so einen Konsoleanschluss. Wenn man dann das Netzwerk eingestellt hat, die IP-Adressen, dann kann man sich übers Netzwerk darauf einloggen und Konfiguration vornehmen. Darauf gehe ich danach ein. Wir haben hier jetzt auch kein großes Budget, sondern wir kaufen so eine WLAN-Geräte möglichst billig, beziehungsweise die Netzwerkverteiler sind alle gebraucht, größtenteils sogar geschenkt. Und dann haben wir noch den Server ganz unten, einen Server für das ganze Netzwerk, der eben die Infrastruktur macht, der ist auch gebraucht. Für unsere Nachbarn haben wir natürlich ein bisschen andere Anforderungen als für unser Hackerspace-Netz da unten im Keller. Dort ist ja eher so ein Spielplatz, wo man ein bisschen rumexperimentieren kann. Wenn was kaputt geht, dann ist es immer sehr interessant zu beobachten, wie die Leute reagieren. Aber unsere Nachbarn wollen ja vielleicht doch eher Stabilität und am liebsten gar nichts tun für ihr Internet. Hauptsache, es ist da, egal wie. Und so kommt es häufig vor, also vorhin habe ich erst einen Nachbarn hier angesprochen, ob er denn schon Internet hat und er meint, ja, ja, alles gut, ich gehe hier über ZW Public rein und da kriege ich echt ganz schön Angst, weil es auch ein bisschen in unserer Verantwortung liegt. Die Leute sind halt mit einem öffentlichen, unverschlüsselten Netz zufrieden und da müssen wir eigentlich viel mehr Router verteilen und private, verschlüsselte Netze einrichten. Also habe ich mir, als wir hergezogen sind, Gedanken gemacht und das ein bisschen geplant. Und am Anfang gab es hier so ein kleines Provisorium mit einer Fritzbox, das habe ich dann gar nicht erst groß weiter wachsen lassen, sondern ich habe zu einem Treffen aufgerufen, mein Konzept erklärt. Es gab keine Einwände, viel Interesse, aber am Ende haben sich da auch wenig beteiligt. Und dann habe ich das in circa 2 Monaten gebaut und das muss natürlich ständig weiter gepflegt werden, weil es vor allem auch wächst. Wir bauen immer weiter WLAN-Router bei Nachbarn offen. Unter dieser Adresse könnt ihr mal ein bisschen in den Code reinschauen. Warum machen wir das offen? Zum einen wollen wir transparent gegenüber den Nachbarn sein. Auch wenn sie da nicht wirklich reingucken, nicht mal die Dokumentation lesen, soll es ihnen trotzdem möglich sein zu erfahren, wie funktioniert das hier eigentlich. Es ist eben ein partizipatives Netz, wo man mitmachen kann. Man kann da reingucken und wenn man dann mal Hallo sagt, dann kann man da auch mit beisteuern. Und natürlich als dritten Grund möchte ich die Erfahrung hier, die wir hier gemacht haben, teilen. Deswegen mache ich auch diesen Vortrag. Was ist da drin in diesem Repository? Wir setzen hier ein bisschen Infrastructure as Code um, indem wir unser Setup in Code beschreiben. Und das hat den angenehmen Effekt, dass wir damit Reproduzierbarkeit erreichen. Wenn also was kaputt geht, können wir einfach sagen, salt state apply mit diesem salt stack Tool. Und der Zustand, wie er sein soll, wird durch die Skripte in dem Repository hergestellt. Und weil wir viele gleichartige Dinge tun für viele Nachbarnetze, lohnt sich das auch, wenn das eben geskriptet ist. Ja, das SaltStack ist eine Konkurrenz zu Puppet, Chef und Ansible. Das sind alles so Infrastrukturwerkzeuge. Ich kannte keinen von denen so richtig und habe mich einfach auf einen Tipp von jemandem verlassen. Allerdings bin ich mit diesem SaltStack überhaupt nicht zufrieden. Es benutzt dieses YAML-Format, was extrem mehrdeutig ist. Es benutzt Jinja-Templates, welche sich umständlich schreiben lassen. Die Dinge da haben seltsame Namen. Also für die privaten Daten gibt es den Pillar und dann kann man irgendwie Funktionen aufrufen, die heißen Grains. Weiß nicht, was ich damit anfangen soll, muss man sich halt merken. Die Dokumentation ist unübersichtlich. Man muss auf jeden System, was man damit provisioniert, so einen so eine Software laufen lassen, den sogenannten Salt Minion. Der braucht über 70 Megabyte RAM. Da wir da viele, viele Systeme auf einem Server haben, summiert sich das natürlich. Und im Laufe der Zeit habe ich da auch inkonsistentes Verhalten festgestellt. Das will man auch überhaupt nicht. Das ist ganz schlimm. Von daher machen wir mit dem Salt auch nur die Linux-Administration und für die Konfiguration von diesen Geräten hier erstellen wir da einfach Skripte, die wir dann ausführen und dann wird hier die Konfiguration neu draufgespielt. Was außerdem da drin ist in diesem Repository, ist ein bisschen Dokumentation, nämlich die wichtigsten Prozesse sind einfach mal ein bisschen beschrieben, wie man das macht. Zum einen gibt es natürlich eine Übersicht und dann, wie man sich eine Testumgebung einrichtet, um das ein bisschen nachproduzieren zu können, wie man einen neuen WLAN-Router einrichtet, wie man, weil das ja alles öffentlich ist, wie man da Passwörter verschlüsselt ablegt in diesem Repository und natürlich eine Einführungsdatei für neue Nachbarn, die aber leider kaum jemand liest. Die kommen dann alle an und wollen das nochmal mündlich erklärt haben. So. Wenn wir von Netzwerk sprechen, dann sprechen wir von, also von Computernetzen, dann sprechen wir von Ethernet. Das sind hier diese Kabel mit diesen RJ45 Stecken. Und wenn man mehr als zwei Computer verbinden will, dann braucht man so einen Verteiler, ein sogenanntes Switch. Da habe ich hier das Einfache. Und das ist ein Manageable. Aber das hatte ich schon erklärt. Wenn man einen Linux-Server hat, wie wir, mit mehreren Netzwerkkarten, dann kann man ihn auch als Verteiler nutzen. Das nennt sich dann nicht mehr Switch, sondern Bridge auf Linux. Das funktioniert aber genauso. Man kann dann auch da Firewalling machen, also die Pakete ein bisschen filtern. Das machen wir aber nicht, weil das das Debugging erschwert. Und alles, was wir mit solchen Verteilern und Kabeln verbinden, nennt man ein Ethernet-Segment. Jetzt wollen wir aber nicht alle Nachbarn in ein solches Segment werfen. Wir müssen sie trennen, bevor wir sie verbinden, um beispielsweise zu umgehen, zu vermeiden, dass es doppelte DHCP-Server gibt, die Adressen verteilen, um zu vermeiden, dass sich die Leute den Verkehr umleiten können durch ARP-Poisoning, ARP-Spoofing. Und aber auch, wir wollen die Privatnetze der Nachbarn und das Gästenetz, was ihr hier benutzt, trennen, denn die sollen ja verschiedene Internetzugänge nutzen. Also müssen wir diese Ethernet-Segmente isolieren und dafür brauchen wir Virtualisierung im Netzwerk. Wir wollen also so einen manageable Switch mit den vielen Anschlüssen in mehrere virtuelle Switches aufteilen. Und das geht gut mit den sogenannten virtuellen LANs. Das können diese manageable Switches, die also ein bisschen teurer sind. Und ein Anwendungsfall, den wir gleich am Anfang hatten, ist zum Beispiel, es gibt Nachbarn, die sagen, wir wollen nicht von euch geroutet werden, wir wollen einfach nur unser Modem im Keller nutzen, über die Kabel, dann stecken wir ihr Modem und ihren Zimmeranschluss in so ein VLAN-Netz und dann sind sie komplett abgetrennt von der restlichen Infrastruktur und wir wünschen ihnen dann viel Spaß alleine im Internet. Das VLAN ist ein Standard, funktioniert also nicht nur auf diesen Switches, sondern auch auf Linux und wenn ich jetzt diese vielen privaten Nachbarnetze an den Server bringen will, dann will ich natürlich nicht für 18 Nachbarn 18 Kabel ziehen, sondern ich möchte mit einem Kabel all diese VLANs erreichbar haben. Und da kann man bei all den Geräten das sogenannte Tagging einstellen. Das ist also eine Marke, die wird hier am Anfang in das Paket eingefügt. Und da steht dann die Nummer drin. Und so steht in jedem Paket, zu welchem VLAN das gehört. Und so kann man zum einen auf dem Linux-Server unterscheiden, zu welchem Netz etwas gehört. Und zum anderen kann man auch zwischen den Switches selbst verschiedene VLANs laufen lassen. Es gibt dann noch ein bisschen was zur automatischen Verteilung von diesen Nummern. Die Protokolle sind aber alle herstellerspezifisch und wir skripten das eben mit SaltStack. Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass wir solch einen Switchport als sogenannten Access-Port einem VLAN zuordnen und alternativ, wenn wir einen Server oder ein anderes Switch dran haben, oder eben ein WLAN-Router, wo mehrere Netze hin sollen, dann legen wir mehrere VLANs auf einen Switchport und die haben dann eben diesen Tag drin stehen, die Pakete. Das geht nicht nur über ein Kabel, das geht auch über mehrere Kabel. Wir haben da ein bisschen Redundanz im Haus, was die Kabel angeht. Das nutzen wir zur Lastverteilung. Aber wir haben keine Schleifen zwischen drei Geräten zum Beispiel, weil das doch etwas kompliziert ist und man könnte dann auch Switches, also diese Netzwerkverteiler, zusammenschalten und gemeinsam verwalten. Aber wir haben auch keine Redundanz. Wenn irgendwas ausfällt, dann ist es kaputt. Und wenn wir überhaupt noch was im Schrank haben, was wir als Ersatz nehmen können, dann ist es wahrscheinlich ein anderer Hersteller. Und die harten Anforderungen haben wir eh nicht. Der Vorteil sogar davon ist, dass wir Ausfälle gleich bemerken. So oft geht auch gar nichts kaputt. Ja. So oft geht auch gar nichts kaputt. Also was mal kaputt gegangen ist, war der Server, aber die Festplatten da drin sind zum Glück gespiegelt, also auch mit Redundanz. Und diese ganz billigen Plasterrouter gehen gerne mal kaputt, indem sie nichts mehr abspeichern können, weil das Flash, der Flash-Speicher darin schon zu oft geschrieben wurde. Die Problembeschreibungen, die wir von den Nachbarn bekommen, sind auch immer ganz schön unklar. Da hört man dann über drei Ecken mal, ging letztens mal kurz nicht, aber weiß ich dann auch nicht, wo ich die backen soll. Also die Leute müssen schon vorbeikommen und sich helfen lassen. Das passiert aber fast nie. Nun, da wir die Ethernet-Segmente getrennt haben, gehen wir jetzt eine Ebene höher auf die IP-Ebene und verbinden die Netze, wie das eben im Internet auch funktioniert, nur in klein. Was ist das Internet überhaupt? Das Internet als solches gibt es ja eigentlich gar nicht. Es ist die Summe aller verbundenen Netze. Und ganz wichtig ist eben die direkte Ende-zu-Ende-Erreichbarkeit der IP-Adressen. Bei dem neuen Internetprotokoll IPv6 haben wir das bereits. Wir haben hier statische IPv6-Adressen, da können wir die schön an alle verteilen. Bei IPv4 bekommen wir mit einem Internetanschluss nur eine öffentliche IP-Adresse. Da können wir natürlich keine Clients von außen erreichbar machen. Aber das Ziel ist, dass sie sich zumindest hier im Netz gegenseitig erreichen können. Und das haben wir so auch umgesetzt. Wenn man sich nicht erreichen kann, dann ist es meist die Schuld von NAT, der Network Address Translation, die eben dafür sorgt, dass eure private IP-Adresse in einem Paket, was über den Internetanschluss rausgeht, durch die eine öffentliche Adresse ersetzt wird und wenn Antworten kommen, wird es wieder zurück übersetzt. Und das funktioniert für alle Stationen hinter so einem Plasterrouter, hinter dem gemütlichen Plasterrouter. Aber hier im Haus wollen wir das nie. Wir wollen volle Erreichbarkeit und meine Philosophie ist da erstmal die Vernetzung herstellen, die Firewall und das Filtering, das kann man dann später immer noch einbauen, wenn man irgendwie jetzt mal wirklich einen Dienst hat, der kritisch ist. Das Network Address Translation wird ja gern als Sicherheitsfeature verwendet, weil man eben nicht von außen erreichbar ist. Das ist aber eigentlich Quatsch, weil sobald man mal einen Guest im eigenen Netz hat, ist man erreichbar und wenn der irgendwie einen Wurm hat, dann wird man auch von dem angegriffen. Und wenn man dann seinen eigenen Laptop mal mitnimmt und in einem Hotspot betreibt, dann ist er ebenso erreichbar. Also lieber die Security richtig machen, nicht mit NAT. So, ihr kennt die normalen Plasterrouter, da hat man eben die Einseitigkeit durch die Network Address Translation. Er verbindet euch mit der Welt, aber die Welt nicht mit euch. Und das ist nicht meine Vorstellung von Internetverbindung. Die Geräte bieten halt wirklich null Flexibilität. Meistens kann man nicht mal eine IP-Adresse ändern und auch kaum Lernpotenzial, weil man kann sich ja nicht auf der Konsole einloggen und da grundlegend eingreifen. Also machen wir das anders und überlegen erstmal, was soll unsere Router bieten. Höchstes Ziel ist ein konsistentes Routing der Nachbarn untereinander, eben für die direkte Erreichbarkeit. Wenn ihr das in kleinen nachbauen wollt, dann reicht eigentlich ein einfacher Linux-PC. Hier haben wir noch die Anforderung, dass wir eben verschiedene Leute über verschiedene Internetverbindungen rausschicken wollen. So war der Wunsch. Und deswegen machen wir das mit Containern. Das ist also Virtualisierung wieder auf dem Server. Wir haben mehrere Linux-Systeme auf einem PC und damit auch mehrere Linux-Router in einem PC. Dadurch bekommen wir ein bisschen Isolation, was eben gut ist bei vielen Nachbarnetzen. Zum Beispiel ist uns mal der DHCP-Server, der die Adressen verteilt, abgestürzt, weil da der RAM in dem Container alle war. Und das betrifft dann eben nicht die anderen, weil die eben in anderen Containern laufen. Und so bauen wir mit den Containern die Plastroute nach. Und so sieht das Netzwerk auf dem Server aus. Die gelben Pfeile, die könnt ihr euch ein bisschen wegdenken. Die gelben Pfeile sind nur dafür da, welcher Internetanschluss von welchen Netzen genutzt werden kann. Die sogenannten Default-Routen. Das Prinzip ist, dass jedem VLAN, was wir hier verteilen, so ein Gateway zugeordnet wird. Zum Beispiel für das Servernetz, für den Nachbar 3, für den Nachbar 2. Und dort können die Clients, also die ganz normalen PCs, drinstecken und die müssen nur ihren Router kennen. In der Mitte haben wir das Kernnetz. Das ist eben ein Routing-Netz, da hängen keine Clients drin, sondern dort müssen die Router untereinander wissen, für ein konsistentes Routing, mit welchen IP-Adressen sie dann die anderen Netze erreichen können. Dazu benutzen wir das Routing-Protokoll OSPF, aber das ist jetzt ein bisschen über den Vortrag hinaus. Das Kernnetz ist also das, wo die Router sind und all diese Container, also die viereckigen Kisten, die provisionieren wir durch das SaltStack. Was machen diese Router, die an diesen Netzen für die an den privaten Netzen für die Nachbarn hängen? Da habe ich mir überlegt, was brauchen die? Die müssen Adressen austeilen mit DHCP für IPv4, mit Router Advertisement für IPv6 und die tauschen eben die Routen über das Core-Netz aus und die bringen die Nachbarn ins Internet, indem sie eben die Pakete weiterleiten. Daneben gibt es noch die Container für die Netze, wo die Modems dranhängen, wo es also dann wirklich ins Internet geht. Dort machen wir natürlich auch NAT, weil wir haben ja auch nur eine öffentliche IP-Adresse. Und dann ist da noch ein sogenannter DNS-Cache, also ein Zwischenspeicher für die Namensauflösung in IP-Adressen. Also das ist meine Vorstellung von, das ist ein Internetanschluss, das ist ein Router ins Internet in klein. Was noch ganz wichtig ist, ist, dass wenn jemand jetzt einen großen Upload macht, dass es dann keinen Paketstau gibt, weil eben zum Beispiel die Modems, die wir da im Keller haben, die haben einen gewissen Puffer und dann puffern die Pakete erstmal, wenn sie nicht schnell genug raussenden können. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir die Pakete nicht zu schnell raussenden. Und da gibt es unter Linux das Traffic Control Tool, womit man eben dieses Bandbreitenmanagement machen kann. Das ist ganz furchtbar komplex. Ich benutze ja einfach nur so ein Setup mit 4 Regeln. Der erste und zweite Befehl, die sagen, wir drosseln erstmal unseren Upstream auf zum Beispiel 12 Megabit. Und was wir dann in der dritten und vierten Zeile noch angeben, ist, dass wir eine faire Bandbreitenverteilung zwischen den sendenden IP-Adressen haben wollen. Und das funktioniert sehr gut. Wir halten damit eben die Verzögerung im Netz klein. Was ebenfalls wichtig ist, ist, dass wir aus dem Deutschlandnetz heraustunneln. Da haben wir nochmal einen extra Router-Container auf dem Server mit einem VPN-Tunnel zu einem Anbieter. Was wir vor allem gebraucht haben, bis die Störerhaftung entschärft wurde, mittlerweile routen wir die Nachbarn direkt über den Internetanschluss für das ZW Public hier, aber benutzen wir das weiterhin, weil die Situation halt in Deutschland viel zu unsicher ist in juristischer Lage. Also ich würde das noch nicht direkt routen, bis ich mal viele gute Geschichten darüber höre, dass Leute Hotspots mit direktem Routing einfach betreiben. Auch bei uns im Hackspace-Netz unten ist das Routing über den VPN-Tunnel die Voreinstellung. Man kann zwar die Route ändern, aber es ist die Voreinstellung, weil kann ja doch mal passieren, dass jemand seinen Laptop aufklappt, sich automatisch zum WLAN verbindet, aber vergessen hat, dass noch sein Torrent-Client läuft. Kommen wir noch zum letzten großen Teil, das ist, wie machen wir eigentlich das WLAN und welche Software benutzen wir dafür? Und da gibt es eine schöne Linux-Erfolgsgeschichte, und zwar hat die Firma Linksys 2002 einen Router auf den Markt gebracht, auf dem Linux läuft. Und die Linux-Lizenz GPL besagt ja, dass man den Code dazu mit ausliefern muss und er darf dann auch weiterverbreitet werden. Und dadurch ist das Projekt OpenWRT entstanden und die Router wurden sehr populär, weil man dann eben ein Linux drauf betreiben kann, was man selbst verändern kann. Das hat sich alles weiterentwickelt. Heute gibt es das Projekt für viele verschiedene Hersteller, viele verschiedene Modelle, wobei das immer ein bisschen unübersichtlich ist. Man muss da schon gut aufpassen, dass man was Unterstütztes erwischt. Deswegen haben wir da auch eine Liste an empfohlenen Modellen. Im OpenWRT-Wiki gibt es noch eine viel größere Liste. Geht ja auch auf älteren Modellen, aber was wir da so geschenkt bekommen, das sind eben diese alten Geräte und die sind wirklich zu langsam für heutige Maßstäbe. Deswegen müssen wir neue Router kaufen und greifen eben zu den billigsten Modellen. Hier haben wir teure Modelle hängen von Ubiquiti, die haben wir mal geschenkt bekommen. Kleiner Satz haben wir hier für die Datenspuren hingehangen. Da läuft aber nicht die professionelle Ubiquiti-Firmware drauf, wo man Eventnetze machen könnte, sondern auch OpenWRT. Ja, ansonsten greifen wir hier gern zu dem Hersteller TP-Link. Die Freifunkprojekte machen das auch. Das Tolle war, die hatten wir auf der Packung stehen, Supports OpenWRT. Auch wenn das OpenWRT vielleicht noch gar nichts davon wusste, dass da jetzt ein neues Modell erschienen ist, was das auf der Packung stehen hat. Ich habe aber vor 3 Wochen nochmal ein Gerät bestellt, da stand es schon nicht mehr drauf. Aber laufen tut das OpenWRT trotzdem. So, und wenn man so ein OpenWRT-Linux auf so einem Plasterrouter laufen hat, dann kann man da WLAN-Schnittstellen aufmachen. Und diese WLAN-Schnittstellen sind dann eigentlich genauso Ethernet-Schnittstellen, die wir mit einer Bridge, also genauso wie so ein Switch hier funktioniert, mit dem Ethernet verbinden können. Das ist die Kabelschnittstelle und das Punkt und die Nummer heißt, das ist dann ein VLAN, weil die Router ja nicht nur das ZW Public, sondern auch die privaten Nachbarnetze verbreiten sollen. Ja, so können wir die ganz unkompliziert verbinden. Damit sind es auch gar keine WLAN-Router mehr, sondern einfach nur Access Points oder Bridges. Sie verbinden eben die Netze auf Layer 2 und nicht auf der IP-Ebene. Was noch richtig toll ist, dass wir hier in so einem billigen Router noch ein paar mehr Netzwerkanschlüsse integriert haben und dort kann man genau wie bei so einem Managed Switch einstellen, welche VLANs, ob mit oder ohne Tag, auf welchem Port liegen, ganz individuell. Das ist manchmal ein bisschen knifflig, weil das chaotisch durchnummeriert ist. Da gibt es dann Tabellen im OpenWRT-Wiki, aber prinzipiell ist das schon ein sehr cooles Feature. Bekommt man halt ein Managed-Switch mit WLAN und für schmales Geld. Genau. Ja, und die WLAN-Netze, da kann man auf so einem Gerät mehrere öffnen und wir benutzen die gleiche Konfiguration für gleiche VLANs, mit denen wir die WLAN-Netze verbinden, so dass die Leute, wenn sie das in ihrem Gerät gespeichert haben, sich automatisch wieder verbinden, wenn sie dieses Netz an einem anderen Ort sehen. Ja, das OpenWRT ist das, würde ich mal sagen, aktivste Projekt für solche Plasterrouter. Es ist weit verbreitet, die Hardwareunterstützung ist groß. Leider gibt es eben keinen zentralen oder dezentralen Controller für solche Event-Situationen, wo man dann doch die Station, die Clients, etwas aktiver hin und her schieben möchte zwischen den Access Points je nach Empfang. Aber was wir zumindest als ganz wichtiges Feature haben, ist ein Cronjob, der auf den Geräten läuft, der checkt, ob er den Server erreichen kann. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist sehr wahrscheinlich das Internet weg und das WLAN fährt runter, damit es keine kaputten WLANs gibt und die Leute nicht schimpfen. In der Zukunft könnte man auch lustige Dinge machen, wie man kann diese VLAN-Nummer auch durch die Authentifizierung im WLAN bestimmen und dann je nach Benutzername und Passwort die Nachbarn in einem WLAN in verschiedene VLANs bridgen. Das hieße aber, wir müssten in jedem Raum auf jeden Netzwerkanschluss alle VLANs anliegen haben. Das wollen wir eigentlich nicht, weil ja die Nachbarnetze privat sind. Vielleicht könnte man in Zukunft mal was mit Tunneln machen und die Access Points steckt man einfach in das öffentliche Netz und sie authentifizieren sich beim Server und bauen dann einen verschlüsselten Tunnel oder so. Könnte man entwickeln, hätte ich Lust, aber mache ich bestimmt nicht allein. Und damit komme ich auch schon zum Ende. Wir haben hier 4 isolierte Netze angeschlossen, ein Hackspace-Netz, was immer schön bunt ist, 18 Nachbarnetze. Mittlerweile betreiben wir über 20 von diesen WLAN-Routern. 5 der Manageable Switches haben wir verbaut. Wir machen das ganze Routing mit nur einem Linux-Server. Also unten im Schrank stehen noch ein paar mehr Server, aber die sind halt für Projekte. Das Routing läuft wirklich nur über diesen einen. Wir haben weltweite Erreichbarkeit durch IPv6, da wir eben uns letztens entschieden haben, mal einen Business-Anschluss zu nehmen und da statische Adressen bekommen. Man kann auch an den Privatanschluss dynamische Adressen im Netzwerk weiterverteilen. Aber wenn das ein großes Netz ist, wird das doch ein bisschen aufwendig. Wir haben IPv4-Erreichbarkeit zumindest im Haus, dass man von jedem Netz im Haus zu jedem anderen Netz kommt. Und über das DN42-Projekt, das war uns wichtig, weil da weitere Hackerspaces angeschlossen sind. Wir haben halbwegs funktionierendes DNS-Setup für die Namensauflösung. Und obwohl wir das so geplant haben, dass die Nachbarn sich Internetanschlüsse teilen können und da hoffentlich ein paar mehr Internetanschlüsse über uns routen, gibt es nur 2. Die machen durchschnittlich 10 Megabit down und 1 Megabit up. Und damit sind halt die Nachbarn alle zufrieden. Wir hätten natürlich gerne noch mehr Bandbreite, vor allem mehr Upstream, aber es gibt hier nur einen Provider. Also sage ich euch im Sinne der Datenspuren, konsumiert mehr Daten und produziert weniger. Wir machen Netze Spaß, also macht mir auch das Projekt Spaß und es gibt noch viel zu tun an kosmetischen Dingen. Wenn ihr euch beteiligen wollt, hier im Space gern. Ansonsten hoffe ich, dass ihr durch das Projekt ein bisschen lernen könnt. Danke fürs Zuhören. Habt ihr Fragen?
Ja, vielen Dank, Astro. Und dann kommen wir jetzt zu den Fragen.
2 technische Fragen. Habt ihr eine Statistik von V4 gegen V6 von der Nutzung her?
Ganz wenig Statistiken nur.
Bitte?
Ganz wenig Statistiken haben wir nur.
Okay. Und 2. technische Frage, warum LXC und nicht was anderes?
Ja, vermutlich wäre das mit Docker sogar noch einfacher, weil man ein bisschen mehr skripten kann. Ich habe einfach selber mit LXC viel mehr Erfahrung. Also ich benutze LXC schon länger, als es Docker überhaupt gibt und habe da jetzt nicht so den guten Eindruck von Docker. Also immer wenn ich Docker versuche, dann benutzt es für den 2. oder 3. Docker-Container genau die IP-Adressbereiche, die wir hier benutzen. Das ist immer ganz schlimm.
Und zwar habt ihr schon mal was von dem Turris Omnia gehört?
Da haben wir sogar unten einen stehen, aber weil der so wertvoll und besonders ist, haben wir den nicht fest verbaut. Also kostet 300 Euro oder so. Das ist so ein offenes Projekt von nick.cz.
Genau, das ist ein offenes Projekt der Tschechischen Domain Registry und die sind halt, kommen per Default mit OpenWRT. Man kann LXC-Container drauf starten, man hat eine SSH-Shell. Das ist sehr wunderschön verarbeitet, kann ich nur empfehlen, habe ich auch zu Hause stehen.
Danke für die Werbung.
Also, dass wir so einen fetten Server haben, macht durchaus Sinn, weil wir haben ja viele Container mit diesen Salt-Prozessen, die wir hoffentlich irgendwann mal loswerden. Und dann haben wir den Server auch mit dieser Port-Aggregation mit 4 Kabeln angebunden, damit das auf keinen Fall der Flaschenhals ist.
Wie macht ihr die Frequenzverteilung auf den APs hier?
Also für die Datenspuren habe ich es mal auf ein Blatt Papier gemalt. Ansonsten habe ich auch noch so ein Auswertetool geskriptet, was das mit so einem Graphen darstellt. Ich kann mal schauen, ob ich das finde. Ja. Es rendert noch den Graphen. Ja. Genau, also da haben wir einfach auf jeden Access Point uns eingeloggt, kann man ja mit OpenWRT, mit SSH, und haben mal gescannt und dann haben wir einfach die verbunden, welche sich sehen, und da sieht man schon so ein bisschen die Topologie des Geländes, aber da gibt es halt, wie das bei WLAN so ist, viel Überlappung. Also die Farben stehen für die Kanäle. Und ja, mit den Farben habe ich versucht, das ein bisschen aufzutrennen. Hier im Saal sollte es so halbwegs klappen.
So, eine das ist Frage natürlich, haben wir noch.
Ich glaube, da bekommt man mehr Unterstützung, wenn man so ein zentrales Controlling hat.
Für die einzelnen Netzwerke gibt es aber immer nur einen Uplink Richtung Internet, oder teilt ihr die auch?
Die einzelnen Netzwerke sind ja definiert so durch VLANs, und wir haben zum Beispiel Leute, die haben im Haus eine Wohnung und im Turm ein Atelier, und da können wir das gleiche VLAN anlegen. Damit haben sie eben das gleiche private Netz, und sie finden dann zum Beispiel ihren Netzwerkdrucker, der im anderen Raum steht, einfach so. Ja, das wäre nett, aber dann merkt ja auch niemand, dass der eine Uplink kaputt ist. Nein, also man könnte natürlich noch Monitoring machen, das wird auch gebastelt, der Tony Boston bastelt Monitoring.